OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Das Hochwasser zum Jahreswechsel hat in der Natur einige Schäden hinterlassen. Die Überflutungen haben aber auch gezeigt, dass auch die menschlichen Lebensräume gefährdet werden können. Doch wie entsteht überhaupt ein Hochwasser? Wie kann es beim nächsten Mal verhindert werden? Und gibt es nicht eigentlich schon passende Schutzkonzepte bei uns im Oldenburger Münsterland? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in dieser Folge des OM Online Podcasts mit Christiane Lehmkuhl aus Goldenstedt. Sie ist ehrenamtliche Geschäftsführerin des Naturschutzverbandes Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems und zugleich auch beratend beim Landkreis Vechta als Naturschutzbeauftragte tätig. Mein Name ist Tobias Thomis und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und heute zu Gast ist die ehrenamtliche Geschäftsführerin des in Vechta gegründeten Naturschutzverbandes Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems, kurz WSH. Außerdem ist sie auch eine von drei Kreisnaturschutzbeauftragten des Landkreises Vechta. Hallo Frau Christiane Lehmkuhl.
Hallo.
Wir wollen ja heute über das Hochwasser sprechen, um welchen Einfluss das Hochwasser unter anderem auf die Natur hat. Vielleicht können wir erstmal ganz kurz klarstellen. Ist es so wahrscheinlich, dass es in den nächsten Jahren hier in der Region bei uns häufiger zu solchen Extremwetterereignissen kommen wird?
Also ich glaube, das ist allgemein bekannt, dass das zu erwarten ist und dass die Entwicklung dahin auch schon ganz lange bekannt ist. Wir als BSH haben unter anderem, wie vielleicht andere auch, schon 1991 mal einen Klimaatlas geschrieben, dass die Extremwetterereignisse zunehmen werden. Das wusste man damals schon. Es ist eigentlich allgemeiner Stand der Wissenschaft. Und so wichtiger sind eben vorbeugende Maßnahmen. Gerade im Landkreis Vechta war zum Beispiel im Münsterlandtag, da war die Katja Hornefer, die hatte auch drüber berichtet. Dann hat der Landkreis ein Klimafolgenanpassungskonzept erstellt, gerade im letzten Jahr. Und genau da wurde es eben auch gesagt, dass einfach zu erwarten ist, dass die Extremwetterereignisse auch im Landkreis Vechta zunehmen, dass es zu mehr Dauerregen kommt, zu Dauertrockenheit, aber auch zu verschiedenen spontanen Ereignissen, Tornados und alles, was wir auch hier schon mal gehabt haben. Also es wird so sein.
Ja, jetzt hatten wir ja gerade kurz vor Silvester und auch über Silvester diese Hochwassersituation, unter anderem extrem in Löning oder auch hier bei uns in Vechta. Wie entstehen solche Hochwassersituationen überhaupt und wieso fließt das Wasser hier in solchen ländlichen Regionen nicht einfach ab?
Warum Hochwassersituationen überhaupt entstehen? Also es hängt ja damit zusammen, dass es wärmer wird, dass die Temperaturen höher sind und dass dann eben mehr Verdunstungswasser in der Atmosphäre ist und das regnet dann irgendwo ab. Und eigentlich weiß im Prinzip keiner wo genau. Es ist also nicht vorhersehbar, das ist irgendwie unberechenbar. Und die Mengen gehen dann nieder und das Wasser sucht sich seinen Weg. Und das, was wir dann auch jetzt gesehen haben, ist, dass man dann eigentlich sieht, dass es genau die ursprünglichen nacheiszeitlichen Urstromtäler der Flüsse volllaufen lässt, die man sonst höchstens an den unterschiedlichen Höhenmetern erkennen kann. Aber jetzt konnte man das genau sehen, dort sammelt sich dann das Wasser. Und das Problem ist, dass diese ursprünglichen Urstromtäler mittlerweile alle in Nutzung sind. Also entweder sind sie bebaut oder hier ganz häufig eben in landwirtschaftlicher Nutzung. Und das Wasser kann dann eben nicht mehr so leicht versickern und sucht sich seinen Weg. Hinzu kommt, dass Gewässer ständig begradigt wurden, bis hin auch zu den Grabensystemen. Das Wasser wird dann dadurch auf seinem Weg in die Nordsee nicht mehr so zurückgehalten, dass es langsam versickern kann, sondern es wird quasi eine Flutwelle, die mit höherem Tempo geht. Man kann zum Beispiel zum Vergleich mal gucken, so vor Begradigung der Hunte dauerte eine Flutwelle vom Dümmer bis nach Oldenburg so ungefähr 14 Tage. Dann ist die Fließgewässerlänge so ungefähr um ein Zehntel gekürzt worden, auch die Seitengewässer. Und nun kommt das Wasser ja innerhalb weniger Tage oder Stunden in Oldenburg an. Flüsse brauchen also dringend Rückhalteflächen, wo das Wasser ja sich sammeln kann. Ne? Und in ländlichen Regionen wie bei uns kann man sagen, ja, man müsste eigentlich erwarten, hier muss es doch versickern. Wir sind ja nicht in einer Großstadt und wir haben ja auch kein Tal, wir sind nicht im Ahrtal. Ja, aber das Ding ist ja, dass hier an den Gewässern sehr viel Ackerbau getrieben wird, ne? Und dass intensive Landwirtschaft natürlich auch dazu führt, dass der Boden verdichtet wird, ne? Und dass das quasi die ständige Bodenbearbeitung mit den Maschinen dazu führt, dass das Wasser dann eben nicht mehr so schnell versickern kann.
Wo fließt denn dann das Wasser hin? Also wenn es wegen dem bearbeiteten Boden nicht mehr richtig absickern kann, könnte man ja trotzdem davon ausgehen, dass es dann mit der Zeit, wenn es dann langsam eben absickert, den Grundwasserspiegel erhöht. Und das hätte ja jetzt gerade auch in Bezug auf die Dürreperioden im Sommer erstmal nichts Negatives.
Nein, also es wäre schön, wenn das Wasser, was runterregnet, zu Grundwasser werden würde, anstatt dass es sofort in die Flüsse geleitet wird. Wir haben aber hier gerade vor Ort auch also jahrzehntelang mit allen möglichen technischen Maßnahmen dafür gesorgt, dass das Niederschlagswasser möglichst schnell abgeleitet wird zum Meer, auch durch die Drainagen in den Ackerflächen. Und diese Generalentwässerung der Böden hat eigentlich dafür gesorgt, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass das Wasser schnell abfließt, sich Wege sucht und quasi alles, was im Unterlauf kommt, überschwemmt wird. Und wir stehen vor der Situation, dass das eigentlich an allen Gewässern anders sein muss. An den Gewässern darf keine intensive Landwirtschaft mehr betrieben werden. Das müssten wir eigentlich, wenn wir die Situation, wie sie gewesen ist, sehen, müssen wir eigentlich wissen, wir sitzen alle an einem Boot und wir können jetzt nicht sagen, der hat Schuld, der hat Schuld, der hat Schuld. Wir haben alle unseren Beitrag geleistet und wir müssen jetzt, wo das alles noch in dem Bewusstsein der Menschen ist, wirklich sehen, dass wir jetzt aufhören mit unseren ganzen Grabenkämpfen und irgendjemandem die Schuld in die Schuhe schieben. Wir müssen es gemeinsam hinkriegen. Und das ist quasi jetzt das Gebot der Stunde, dass wir gucken, wo können wir den Gewässern Raum lassen, wo können Rückhalteflächen sein. Und es ist eben auch so, dass jeder Einzelne eigentlich dazu beitragen kann. Aber grundsätzlich ist das Problem, dass wir unsere Flüsse entlasten müssen. Also wir müssen dafür sorgen, dass das, was regnet, vor Ort ins Grundwasser kommt, möglichst viel.
Jetzt haben Sie gerade schon einmal selber kurz angesprochen, dass ja insbesondere die Regionen besonders betroffen sind, die nah an diesen ursprünglichen Flüssen liegen, unter anderem. Was mache ich denn jetzt als Haus- oder Grundstücksbesitzer, wenn ich unmittelbar in der Nähe eines Flusses lebe? Kann ich mich irgendwie vor den Wassermassen schützen oder gibt es da irgendeinen Kniff, wie ich mich vielleicht präventiv davor fahren kann?
Also grundsätzlich sind diejenigen, die da in der Nähe des Flusses wohnen, wohnen ja in der Regel da schon länger und haben irgendwann mal da eine Baugenehmigung gekriegt. Aber es ist Fakt, dass in Überschwemmungsgebieten oder in der Nähe von Flüssen, da darf nicht gebaut werden. Und diejenigen, die da jetzt wohnen, die müssen natürlich sehen, was mache ich? Ne? Also es gibt Städte, ich weiß nicht, ob Sie das kennen von Lübeck, die haben dann so richtige Shots, wo die sich dann gegen Hochwasser versuchen zu schützen. Das sind aber alles nur technische Lösungen, das sind Notlösungen. Also was wir machen müssen, ist ja diese Not irgendwie im Vorfeld zu bremsen, zu verhindern. Und dass wir an dem Wetter, also an der Klimaveränderung jetzt ad hoc nichts ändern können, dass wir da also erwarten müssen, dass sich das regelmäßig wiederholt, dass das Wasser von oben kommt, so in den Mengen, heißt also, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass auch die direkt Betroffenen, quasi die Verbündeten der Natur und der Naturschutzverbände sind. Wir wollen alle das Gleiche. Die einen wollen ihre Häuser irgendwie geschützt wissen. Und gleichzeitig, wenn der Fluss mehr Raum kriegt und wenn wir mehr Retentionsflächen, mehr Auenbereiche bauen, hat die Natur auch was davon. Also das ist also quasi eine Win-Win-Situation, nicht, für alle. Ist eigentlich eine Daueraufgabe und es ist so, dass man den akut Betroffenen, die darf man natürlich nicht im sprichwörtlichen Regen stehen lassen. Das müssen wir alle zusammen machen und es wird jetzt wirklich Zeit, dass jetzt tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Dass wir gemeinsam gucken, was können wir machen an unseren Gewässern.
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sollten wir weniger die Symptome bekämpfen sozusagen und stattdessen eher die Ursachen in den Blick nehmen. Also unter anderem genügend Absicherungsflächen schaffen.
Und jeder Einzelne, wenn ich das mal so sagen darf, jeder Einzelne ist da eben auch mit gefragt. Das Motto oder die Devise der Zeit heißt jetzt, wir müssen alle entsiegeln. Ne? Das muss in den Städten passieren, es muss auf den Privatgeländen passieren. Das geht nicht nur um das Dachwasser, was man irgendwie zurückhalten und versickern lassen muss oder zumindest in Zisternen aufsammeln muss, um das nach und nach für Gartenbewässerung zu benutzen. Es geht auch um alle anderen Flächen, um die Einfahrten, die Terrassen und so. Und da gibt es wirklich Möglichkeiten, das weiß eigentlich jeder. Nur jetzt haben wir gesehen, dass es tatsächlich dringend nötig ist, dass wir das alle gemeinsam anpacken.
Jetzt haben Sie gerade schon mal einmal kurz Lübeck als Beispiel genannt und gerade auch von weiteren Maßnahmen gesprochen, die technisch heutzutage schon möglich sind. Wie könnten denn Gemeinden oder Kommunen generell da mithelfen? Also gibt es vielleicht auch hier vor Ort gute Beispiele für Entwicklungskonzepte zum Thema Hochwasser?
Viele, viele Gemeinden haben mittlerweile Grundwasserschutzkonzepte. Der Landkreis Vechta ein Klimafolgenanpassungskonzept. Da waren wir als BSH auch beteiligt. Also die Ansätze, die Ideen und die Vorschläge, die gibt es mittlerweile zuhauf. Es weiß eigentlich jeder. Also es gibt genug Sachen, die man machen kann. Keine Schottergärten bauen. Also es ist jeder kann sich an seine Nase fassen. Und auch Städte wissen das. Also sie können nach dem Prinzip Schwammstadt versuchen, alles, was hier so quasi runterregnet, festzuhalten. Nur das Problem ist, ein Konzept ist ein Konzept. Ne? Und ein Konzept ist in Papier und hat noch keine unmittelbare Umsetzung. Also, und das dauert alles ziemlich lange. Und ich hoffe mal, dass jetzt alle irgendwie so ein bisschen das Bewusstsein haben, dass das sich, dass das schneller gehen muss, dass wir nicht mehr so viel Zeit zu verlieren haben. Im Landkreis Vechta ist als Folge quasi der Grundwasserschutzkonzepte und das Klimafolgenanpassungskonzept jetzt das Netzwerk Wasser 3.0 gestartet. Da sind ganz, ganz viele zusammen und machen Maßnahmenvorschläge, konkrete Maßnahmenvorschläge, was wir alles machen können, was alles dazugehört. Ja, aber es muss passieren, ne? Und es muss zügig passieren.
Wer kümmert sich denn dann um die praktische Umsetzung? Also sind das einfach Vorschriften, die jetzt, sag mal, erstmal den bürokratischen Prozess durchlaufen und dann irgendwann an die einzelnen Einwohner weitergegeben werden? Oder gibt es da eine größere Initiative hinter? Also das hört sich jetzt ja alles so an, als wenn es theoretisch schon alles möglich ist, aber praktisch nichts passiert. Wie kann das geändert werden?
Genau, also erstmal muss jeder wissen, dass jeder was tun kann. Und dass man nicht sagen kann, ich warte jetzt so lange, bis es irgendwie bei mir in der Gemeinde, wo ich wohne, Pflicht ist, dass ich irgendwie mein Regenwasser aufsammle. Das kann jeder. Das kann jeder morgen anfangen. So, die Gemeinden, die fertige Konzepte haben, müssen dafür sorgen, dass aus diesen fertigen Konzepten auch irgendwie entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Und es wird auch geguckt, wie viel wird tatsächlich versiegelt. Das ist ja auch noch so ein Problem, dass wir ja viele, viele Grundstücke haben, die stärker versiegelt sind, als sie vielleicht eigentlich sein dürften. Was die größeren Projekte angeht, was zum Beispiel Schaffung von Gewässerauen oder Deichrückverlegung und solche Sachen, das kann natürlich nicht ein einzelnes Individuum, sondern da sind ja die Wasser- und Bodenverbände für zuständig, das NRWKN und der Landkreis. Also sind tatsächlich auch dann zum Teil behördliche Sachen, die passieren müssen. Aber es muss eben umgesetzt werden. Also ein paar kleine Sachen passieren auch schon, ne? Aber ich habe das Gefühl, es ist alles viel zu langsam und viel zu zäh. Wir müssten eigentlich alle anfangen. Und man kann viele Projekte auch vor Ort vielleicht irgendwie gemeinsam umsetzen. Also wenn wir alle das gleiche Ziel haben und wenn wir jetzt wissen, wir müssen das irgendwie hinkriegen und wir müssen gucken, welche Flächen eignen sich, wo es ständig alles überschwemmt, dann werden auch diese Flächen vielleicht auch keinen großartigen Wert mehr für landwirtschaftliche Nutzung haben. Dann müssen die eben aus der intensiven Nutzung herausgenommen werden. Und dann ist klar, dass die Landwirte dafür, weil sie dann etwas für die Allgemeinheit tun, auch für die Stadtbewohner unterhalb, dass die dafür entsprechend entlohnt werden müssen.
Also dann entsprechende Ausgleichszahlungen. Bleiben wir da mal jetzt bei der Landwirtschaft. Gerade bei dem vergangenen Hochwasser standen ja auch viele Felder komplett unter Wasser. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, bei dem genutzten Dünger und den Pestiziden, kann man davon ausgehen, dass die betroffenen Gebiete auch nachhaltig verunreinigt wurden durch dieses Hochwasser?
Auszuschließen ist das nicht. Was tatsächlich dann so chemisch die Folge ist, das wird mit Sicherheit nochmal irgendwann rauskommen, untersucht werden. Aber ich denke mal, wer Chemikalien in den Boden gibt, der muss einfach durch ständige Kontrollen sicherstellen, dass da keine Überdosierungen stattfinden, ne? Und dass benachbarte Flächen und Gewässer unbelastet bleiben. Und nun bin ich wirklich keine Landwirtin. Also ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich das irgendwie besser weiß als irgendjemand anders. Aber was ich weiß, ist, dass das zu den komplexesten Themen gehört in der gesamten Bodenbearbeitung. Und wer da gewissenhaft arbeitet und das irgendwie gut beherrscht, der handelt eigentlich wirklich im Sinne seiner Enkel und der Allgemeinheit.
Und wie ist das sonst mit der betroffenen Natur? Also wenn wir jetzt mal von den Tieren oder aber auch den ganzen Pflanzen ausgehen. Ich habe jetzt im Vorfeld gelesen, dass die im Normalfall mit solchen Hochwassersituationen umgehen können oder sich dem Ganzen anpassen. Würden Sie das auch so sehen?
Ja. Also man hat jetzt ja gerade irgendwie gelesen oder gehört, dass da irgendwie Rehe gefunden wurden, die da ertrunken waren. Ne? Das ging ja so ein bisschen durch die Medien. Das sind die Menschen gewesen, die sie dann da hingetrieben haben und die Spaziergänger, die sich das da angeguckt haben, dass die dann flüchten, ist klar. Nämlich das Ding ist nämlich, dass natürliche Hochwasser eigentlich zu den natürlichen Lebensbedingungen aller lebenden Tiere und Pflanzen gehören und deswegen halb eigentlich für Tiere keine Katastrophe sind. Also es ist überhaupt grundsätzlich irgendwie falsch zu glauben, dass die Natur immer unsere Hilfe braucht und dass wir immer aufpassen müssen. Also im Gegenteil, Natur organisiert sich selbst. Und je größer die Tiere sind, ja, umso leichter können sie dem Hochwasser ausweichen. Also wenn sie fliegen sowieso, aber wenn sie größer sind, können sie weg, es sei denn, der Mensch stört sie. Bei den kleineren Tieren, zum Beispiel Mäuse oder so, da kann es durchaus sein, dass da welche ertrinken und nicht, dass sie nicht so weg können. Aber da sind dann keine Populationen bedroht, da sterben dann ein paar mehr und die kompensieren das dann durch hohe Geburtenraten. Also man kann eigentlich sagen, dass diese Hochwassersituation im Gegenteil die Artenvielfalt fördern, weil dann auch in den Folgemonaten verbesserte Lebensbedingungen für zum Beispiel Wiesenvögel herrschen. Und gerade für den Erhalt der Wiesenvögel sind hohe Wasserstände und ja, Flachwasserbereiche in der Brut- und Setzzeit enorm wichtig. Und das gilt auch für Amphibien oder für Insekten, zum Beispiel Libellen. Die brauchen höhere Wasserstände. Oder auch Fische wie Karpfen beispielsweise freuen sich bestimmt, wenn neben ihrem Gewässer überschwemmte Wiesen sind, wo sie dann ihren Laich festmachen können. Wir brauchen am Gewässer mehr Flächen, wo sich das Wasser ausdehnen darf. Und wo vielleicht auch Bruchwälder sich entwickeln können, die monatelang Wasser vertragen. Für die Natur ist das eigentlich positiv, ne? Wenn man die Natur Natur sein lässt.
Also da halten sich bei der Natur die Sorgen noch eher in Grenzen. Wenn ich jetzt aber trotzdem irgendwie helfen möchte und ich habe jetzt ein natürliches, überschwemmtes Gebiet und ich will dazu beitragen, dass sich die Natur eben in diesem Gebiet schneller von den Folgen erholt oder von den Auswirkungen des Hochwassers. Kann ich da überhaupt was machen oder sollte man da einfach still sitzen und die Natur machen lassen?
Also das Hochwasser hat uns gezeigt, wo das Wasser hin will. Und gegen die Tatsache kommen wir nicht an, die können wir nicht ändern, die können wir nicht bekämpfen. Da müssen wir uns drauf einstellen und wir müssen entsprechend handeln. Wir brauchen Retentionsflächen, genau dort, wo das Wasser jetzt gestanden hat. Der Acker muss Grünland werden. Und aus den ganzen Konzepten, die wir haben, die wir schon in den Ordnern haben und die wir uns überlegt haben, müssen Taten werden. Und wir müssen uns zusammensetzen und nicht mehr so als Interessengruppen Ringkämpfe betreiben, sondern wir müssen uns zusammentun und wir müssen die Natur auch als Biotopverbund verstehen, ne? Also wir müssen Lebensräume vernetzen. Und mit den wirtschaftlichen Auswirkungen, das kann man natürlich nicht einschätzen, aber aus Sicht des Naturschutzes gibt es keine negativen Auswirkungen oder glaube ich nicht, dass wir da großartige negative Auswirkungen erwarten müssen. Und der Natur ist eigentlich geholfen, ja, wenn man sie der eigenen Entwicklung überlässt. Und das entspricht dann vielleicht manchmal nicht aus menschlicher Sicht so den Vorstellungen der gärtnerischen Ästhetik, aber darum geht es eben nicht.
Jetzt ist ja gerade in Bezug auf die Berichterstattung zum Hochwasser immer eher die Rede von negativen Folgen, gerade für die Lebensräume, für die Menschen, die in Flussnähe leben, die Verbraucher, die einfach betroffen sind von überfluteten Kellern. Man kann aber ja auch das Ganze vielleicht auch nochmal umdrehen und schauen, was kann man Positives aus diesem Hochwasser ziehen. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an die Dürreperioden im Sommer denke, wo Landwirte ja unter anderem nicht mehr ihre Äcker bewässern können, kann das Grundwasser da vielleicht auch im Hinblick auf Regenrückhaltebecken zum Beispiel als Chance begriffen werden?
Also das müssen wir eigentlich. Also es ist Fakt, dass es kommt und wir müssen das Beste draus machen. Für die Natur ist es kein Problem und wir müssen gucken, wie können wir das positiv verwenden. Wir haben das Wasser, was wir jetzt zu viel haben, das fehlt uns im Sommer, das ist bekannt. Und das kann nur positiv sein, wenn wir das hinkriegen. Das ist eine Chance für die Landwirtschaft, das ist eine Chance für die Anlieger, die irgendwie Angst haben vor Hochwasser und es ist eine Chance für die Natur. Also das ist nicht nur eine Win-Win, es ist eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Und es müssen eben alle Register gezogen werden. Also jeder hat kleinere oder größere Aufgaben zu erledigen und die Devise heißt einfach mal machen. Anfangen auf dem eigenen Grundstück und gucken, was man machen kann. Und alle, die über Flächen verfügen, die sollten sich vielleicht auch Rat holen. Ne? Was kann ich machen? Da gibt es ja eben verschiedene Sachen. Man kann das irgendwie bei der unteren Wasserbehörde kann man nachfragen des Landkreises oder bei der unteren Naturschutzbehörde im Rathaus. Ne, da gibt es ja mittlerweile auch schon Klimaschutzmanager, die alle Bescheid wissen. Aber auch bei Naturschutzverbänden wie der BSH, bei den Kreisnaturschutzbeauftragten. Also eigentlich haben alle das Thema auf der Tagesordnung. Und Fakt ist, wenn wir nichts machen, wird das Gleiche wieder passieren. Und dann gucken wir doof.
Ja, dann bleibt natürlich nur zu hoffen, dass das nächste Hochwasser noch ein bisschen auf sich warten lässt und die ja schon vorliegenden Schutzkonzepte in den Gemeinden vielleicht nochmal besser umgesetzt werden, dass jeder Einzelne nochmal schaut, was kann ich eigentlich tun, und dass wir so dann irgendwie doch noch das Positive aus dem vergangenen Hochwasser mitnehmen können. Damit auch einen herzlichen Dank, Frau Lehmkuhl, dass Sie heute da waren und uns nochmal aufgeklärt haben.
Ja, gerne.
Denn damit war es das auch schon wieder mit dieser Folge des OM Online Podcasts. Wie immer schickt uns gerne eure Rückmeldung an redaktion@om-medien.de. Mein Name ist Tobias Thomis und wir hören uns beim nächsten Mal.